Weltbeweger.
Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit.
Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen, zu einer neuen Episode von Weltbeweger, dem Podcast der Allianzmission. Hier sprechen wir über Gottes Wirken weltweit und Mission heute. Heute gibt es eine etwas besondere Episode, und zwar hat unser Mitarbeiter Albert Giesbrecht mit einem Pastor aus der Ukraine gesprochen. Dieses Interview wollen wir euch gerne zugänglich machen, allerdings den Text von einer künstlichen Intelligenz übersetzen und neu einsprechen zu lassen. Dadurch ist er ein bisschen hakelig. Wir hoffen, dass das Interview trotzdem bereichernd für euch ist und bitten euch, betet mit uns für Frieden in der Ukraine.
Hallo Bogdan, deinen Namen haben wir zur Sicherheit geändert. Du bist Pastor in der Nähe von Mariupol und hast dort die russische Besatzung erlebt. Danke, dass du dir Zeit für dieses Treffen nimmst. Kannst du uns den Moment schildern, als ihr gemerkt habt, dass in eurer Stadt und der Ukraine der Krieg ausgebrochen war? Wie haben Ihre Familie und die Kirche auf die ersten Tage des Krieges reagiert?
Wir lebten wahrscheinlich in den letzten 6 Monaten vor dem Krieg in dem Bewusstsein, dass etwas beginnen könnte. Wir versuchten, uns darauf einzustellen oder einen Algorithmus zu entwickeln, was wir tun würden, wenn es dazu käme. Als am frühen Morgen des 24. Februar um 5 Uhr morgens in unserer Stadt Explosionen zu hören waren und uns klar wurde, dass der Krieg wirklich gekommen war, wurde mir als erstes klar, dass es unmöglich war, sich darauf vorzubereiten. Wenn man auch nur versucht, sich darauf einzustellen, darüber nachzudenken, was wäre, wenn, wie, wenn dieser Moment kommt, ist die erste Reaktion eine solche innere Verwirrung, die Erkenntnis, dass das Leben nicht mehr dasselbe sein wird, alles hat sich dramatisch verändert, der Versuch, sich innerlich zu sammeln. Also schlug ich meiner Frau vor, mit den Kindern auszugehen, weil sie sofort anfingen anzurufen. Ich fing an, Gemeindemitglieder anzurufen. Wir vereinbarten, uns zu einem Gebetsgottesdienst zu treffen. Und einige Gemeindemitglieder fingen sofort an, dem Pastor zu schreiben, dass wir eine Entscheidung treffen, zu gehen. Wir wissen, wie es enden wird. Die Menschen haben die Erfahrung des Krieges im Donbass gemacht, die Besetzung von vielen. Sie waren bereits vertrieben worden. Und sie wussten, wie sich das Szenario entwickeln würde. Sie sagen, wir wissen, wie es sein wird. Unsere Kinder sind nicht bereit, dieses Grauen noch einmal zu erleben. Wir werden weggehen. Und ich schlug meiner Frau vor, sie solle mit den Kindern gehen, während unsere Leute unterwegs sind, um sie gemeinsam herauszunehmen, und dann solle ich hierher zurückkommen. Wir hatten keine Fragen, keine Zweifel, keine Überlegungen. Meine Frau wollte unmissverständlich, dass wir zusammen sind. Wir haben unsere Berufung als Pastorenfamilie erkannt. Ich bin Pastor einer Kirche, ich bin seit 10 Jahren in meiner. Berufung funktioniert nicht nur, wenn es gut läuft, sondern auch, wenn es Schwierigkeiten gibt. Es geht nicht darum, seine Berufung sofort wieder zu überdenken. Was könnte der Grund dafür sein, dass ich meine Berufung überdenke und meinen Dienstort verlasse, die Menschen verlasse, die Gott mir anvertraut hat, sie in Schwierigkeiten, in Sorgen, in Not verlasse und erst einmal an mein Leben denke? Das war nicht einmal eine prinzipielle Frage, die wir hatten. Gott hat uns in diese Richtung geführt. Wir haben immer Wert darauf gelegt, dass es eine Kirche gibt, der wir dienen. Es ist ein Teil unseres Lebens, dessen, was wir sind. Es ist ein Dienst an Gott und an der Kirche. Wir haben also nicht gezögert. Natürlich gab es diesen inneren Aufruhr, die Emotionen. Aber diese Verwirrung, die Festigkeit meiner Frau hat mir sogar geholfen, mit dieser Verwirrung schnell fertig zu werden. Ich hatte ein bisschen innere Panik, weil mir klar wurde, dass jetzt jeder von mir einen Ratschlag in Aktion, eine Reaktion erwarten würde. Ich muss als Pfarrer etwas tun, etwas in der Kirche schreiben, etwas sagen, aber innerlich kann ich mich nicht sammeln und ich weiß nicht, was ich den Leuten schreiben soll, was ich tun soll, was ich sagen soll, wohin ich rennen soll und was ich tun soll. All diese vorläufigen Algorithmen sind irgendwie auseinandergefallen. Das Einzige, was wir versuchten, war, den Tank im Auto immer voll zu halten, denn es ist ein unmittelbarer Zusammenbruch, man kann nicht sofort auftanken. Als wir diese Entscheidung getroffen haben, haben wir gemeinsam gebetet, sind zum Gebetsgottesdienst in die Kirche gekommen. Dann wurde uns klarer, was zu tun ist.
Wie war das mit der Kirche? Haben Sie sich mit dem Kirchenvorstand zusammengesetzt und entschieden, was am Anfang zu tun ist? Was sollte man als Kirchenvorstand tun?
Es ist so interessant, dass wir am 23. Februar abends Kirchenvorstand hatten und ich auf dem Weg dorthin war. Ich war noch nie in meinem Leben in einem solchen Gemütszustand. Ich bin von Natur aus ein Optimist, ich sehe immer das Beste, und hier habe ich diese Traurigkeit, diese Traurigkeit, diese Traurigkeit, diese Leere, diesen Druck in mir. Ich fahre durch die Stadt und mir wird klar, dass meine Stadt nicht mehr dieselbe sein wird. Ein Gefühl, dass mein altes Leben in diesem Moment zu Ende geht. Und ich habe es nicht verstanden. Ja, nun, es gab Gerüchte, nun, vielleicht. Ich kam, ich teilte meine Sorgen mit meinen Brüdern, aber alle waren sich so sicher, dass es keine groß angelegte Invasion geben würde, dass es unmöglich sei, dass es verrückt sei, dass es absurd sei, dass vielleicht, ja, im Donbass, in Luhansk gäbe es einige Versuche, die Grenzen der Region zu erobern, ja, die Truppen stünden herum. Jeder hat verstanden, dass dies nicht nur eine Übung war, dass es zu etwas kommen würde, aber niemand, absolut niemand hat geglaubt, dass es ein solches Ausmaß annehmen könnte, also habe ich mich ein bisschen beruhigt, vielleicht habe ich mich aufgeregt, aber wir haben immer noch darüber gesprochen. Was wäre wenn, Brüder, lasst es uns so machen, was wäre wenn? Am nächsten Tag versammelten wir die ganze Gemeinde und riefen alle zu einem Gebetsgottesdienst zusammen. Es war kein separater brüderlicher Rat, es war schon das Gebet der ganzen Gemeinde, wir haben alle gemeinsam überlegt. Wir sprachen mit den Brüdern, wir hatten eine Übereinkunft, einen Algorithmus, dass wir den Menschen helfen würden, dass wir dienen würden, dass wir mitmachen würden. Dass im Prinzip niemand die Brüder verließ, sofort aus dem brüderlichen Rat. Und jeder war bereit, sich in irgendeiner Weise zu beteiligen. Also fingen wir einfach an, darüber zu reden, was wir als ganze Gemeinde tun können. Dass die Verbindung verloren gehen würde, die Verbindung begann sofort verloren zu gehen. Wir einigten uns darauf, jeden Abend zu einer bestimmten Zeit zum Gottesdienst zu kommen. Es sei denn, es gab sehr ernste Kämpfe.
Seit dem Krieg sind Sie jeden Abend in die Kirche gegangen und haben gebetet?
Ja. Das war in der ersten Woche. Unsere Stadt wurde am dritten Tag sehr schnell besetzt.
Am dritten Tag wurde Ihre Stadt besetzt. Können Sie die Lebensbedingungen in Ihrer Stadt beschreiben? Vielleicht im Vergleich zu vorher und nachher, während der Besetzung und wie Ihre Kirche es geschafft hat, die Menschen in Mariupol in dieser Zeit zu unterstützen?
Russische Truppen mit gepanzerten Fahrzeugen strömten wie ein Strom in die Stadt. Die Stadt war komplett von jeglicher Lebensmittelversorgung abgeschnitten. Die Kommunikation in der Stadt war unterbrochen. Die Kämpfe hatten bereits in der Nähe von Mariupol begonnen und die Gaspipeline wurde sofort gekappt. Und es war unsere Leitung. Die Stadt verlor ihr Gas. Dementsprechend wurde im Winter nicht mehr geheizt. Die Stadt war völlig ohne Gas. Die Stadt war blockiert. Es fehlte an grundlegenden Hygieneartikeln und Medikamenten. Die Menschen stürmten in die Geschäfte, alles wurde sofort aufgekauft. An den Tankstellen bildeten sich kilometerlange Schlangen, die sich durch die halbe Stadt zogen. In der Stadt herrschte völlige Panik und ein völliger Zusammenbruch. Uns war also sofort klar, dass eine solche humanitäre Katastrophe auf uns zukommt und was wir tun können, um zu helfen und mitzuhelfen. Wir hatten einige Vorräte an kirchlichen Produkten, die wir sofort unter den Kirchenmitgliedern verteilten, was wir im Vorfeld ein wenig vorbereiten konnten, so als ob wir darüber nachdenken würden. Wir gingen durch den ganzen Laden und versuchten, so viel wie möglich zu kaufen, um uns vorzubereiten. Und wir haben Lebensmittel vorbereitet. Und als der grüne Korridor von Mariupol nach Berdyansk geöffnet wurde, war das der einzige Ausgang, der mehr oder weniger möglich war, von Mariupol durch Berdyansk. Damals gab es eine Vereinbarung, dass es einen grünen Korridor geben würde. Die Busse kamen mit Sorgen, mit Problemen, aber es war trotzdem möglich. Die Menschen fuhren vom Roten Kreuz ab, die Busse kamen in einer Reihe. Und diejenigen, die mit ihren eigenen Autos unterwegs waren, versuchten, sich an diese Kolonie anzuschließen, damit es sicherer war, damit sie nicht unter Beschuss gerieten, weil sie über die Frontlinie fuhren.
Und die Leute aus Mariupol, die es wie durch ein Wunder geschafft hatten, irgendwie zu entkommen, wurden Stunden, ja tagelang an den Kontrollpunkten am Eingang zu Berdjansk festgehalten. Und so haben wir sofort diese Lebensmittel, Wasser, wir haben direkt an der Straßensperre vereinbart, also wir dürften, dass wir anfangen, an diese Menschen zu verteilen, die Autos auf dem Weg in die Stadt. Die Menschen ohne Lebensmittel dort, wir wissen, dass sie in Mariupol sogar sterben mussten, weil es dort unheimlich war.
Wie lange nach Kriegsbeginn hat der Flüchtlingsstrom aus Mariupol ungefähr begonnen?
Unmittelbar oder? Ich denke, etwa 2 Wochen. In der ersten Woche war unsere Stadt besetzt und innerhalb der nächsten Woche. Ich habe die genauen Daten nicht im Kopf, aber es ging sehr schnell. Nun, es war nicht sofort, die Stadt war. Und es war eine große Tragödie, als Mariupol einfach zerstört wurde und die Menschen nicht raus dürften. Ich meine, das ist der Grund, warum es so eine. Einer der Gründe, warum es so viele Tote gab, ist, dass die Menschen einfach nicht rausgelassen wurden.
Sie sagten, Sie erwähnten, dass Sie die Bewohner von Mariupol aufgenommen haben. Sie haben angefangen, sie aufzunehmen. Sie wurden zuerst dort vor Ort unterstützt, an den Checkpoints. Dann kamen sie zu Ihnen oder wurden zu Ihnen gebracht. Und Sie als Kirche haben sich neben Essen und Unterkunft und so weiter auch Ihre Geschichten angehört, vielleicht ein paar Momente Ihrer Geschichte. Was für eine Geschichte oder was Sie erlebt haben, haben Sie Ihnen erzählt? Nur Sie als Pastor haben davon erfahren, oder andere haben davon erfahren, vielleicht in einem Moment der Gewissenserforschung,
als
so könnte man es nennen, oder einfach spontan in solchen Gesprächen, Begegnungen
eine
in der Gemeinschaft.
Welle des Schmerzes und des
passiert?
Entsetzens in unsere Stadt. Denn selbst die Autos, die aus der Stadt fuhren, waren alle beschädigt, beschossen, Menschen waren verwundet. Wir bauten die ganze Kirche für Flüchtlinge, um sich warm zu halten. Mehr als 40 Menschen schliefen jeden Tag in der Kirche. Einige lebten eine Woche lang, warteten auf Reisen, auf Busse. Wir hatten 3 Mahlzeiten am Tag, wir waren täglich für die ganze Gemeinde im Einsatz. Es gab Gruppen, Teams, die täglich in der Kirche Dienst taten, Essen kochten, sich um die Leute kümmerten, ihnen halfen, etwas zu finden. Einige der Brüder fingen an, über die Frontlinie zu fahren und zu versuchen, die besonders schwer Verwundeten herauszuholen. Ich erinnere mich an einen Mann, der ein Auge verloren hatte. Er brauchte dringend ärztliche Behandlung und zu dieser Zeit gab es in der Stadt fast nichts, was man hätte tun können. Und er fing an, Leute rauszubringen, Medikamente, Hygieneartikel, notwendige erste Lebensmittel zu bringen. Und es waren viele, viele Gespräche. Es waren über 100 Anrufe pro Tag. Ich lebte nur mit dem Telefon, meine Hand klebte daran. Und die gleichen Bitten. Wir versuchen, hier rauszukommen, wir haben es geschafft, wir brauchen einen Platz zum Schlafen. Die Leute kamen nach Berdjansk, bei Ausgangssperre, und sie sind nachts mit den Kindern, wo, oh, sie wissen nicht, wohin sie gehen sollen. Wir fuhren gerade vorbei, als wir ein Auto stehen sahen. Die Leute in mir begannen zu sagen, ja, lass uns zu unserer Kirche gehen. Wir gingen zu Schulen, in denen auch Flüchtlinge lebten, es gab keine Heizung, es war ein eisiger Schulraum. Wir sahen ältere Menschen dort oder mit Kindern, wir versuchten auch, einen Platz in der Kirche zu finden, um sie dorthin zu bringen, wo sie sich waschen können. Wir haben warmes Essen gekocht, wir haben es jedes Mal in die Schule gebracht, mindestens einmal am Tag, damit die Leute heißen Borscht essen konnten. Wir reisten zu den Schulen, mit meiner Frau lieferten wir Essen aus. Es sind ständige Gespräche, es sind ständige Geschichten, schreckliche Geschichten, Geschichten, die nicht in den Kopf passen. Eine Frau schluchzte, sie konnte sich nicht beruhigen, weil ihre Mutter Wasser holen gegangen war und von einer Granate in die Luft gejagt wurde. Und ihr Mann packte die Kinder, sie an den Händen, sie zwangen sie ins Auto. Sie tränkten Benzin mit Lappen, pressten es wenigstens irgendwie in der Tankstelle aus, irgendwo aus Fässern, damit sie wenigstens ein bisschen das Auto so machen konnten, dass sie wegfahren konnten. $1000 für einen Kanister Benzin.
Und es kamen Leute zu uns, die aus Mariupol waren, und besondere Draufgänger, die zurückfuhren, um ihre Freunde mitzunehmen, und das war's. Das Hauptproblem, das sie hatten, war, uns Treibstoff zu geben. Und es gelang mir, von meinen Freunden ein wenig Nachschub zu bekommen. Das war auch, glaube ich, meine Hilfe. Ich habe den Leuten geholfen, Heizöl zu finden, das die Leute aus Mariupol mitnahmen. Ich versorgte sie für eine gewisse Zeit mit Brennstoff. Ihre Tragödie ist, dass sie die Überreste nicht begraben konnte. Meine Mutter ist jetzt gerade mit ihrem Hund zu Mittag. Und sie konnte keinen Frieden darüber finden. Und wir haben viel mit ihr gebetet. Sie hat alles gesagt, sie hat darüber geschrien. Und ich erinnere mich, dass sie am nächsten Tag herauskam, Gott gab ihr etwas Trost, wir konnten uns gegenseitig anrufen, wir hatten eine SMS mit einigen Bekannten, sie sagten, dass wir die sterblichen Überreste ihrer Mutter begraben haben. Und allein die Tatsache, dass meine Mutter nicht von Hunden gefressen wurde, gab ihr etwas Frieden, sie beruhigte sich irgendwie und sah auch die Gebetserhörung, dass sie irgendwie erleichtert war. Denn sie war bereit zu gehen, zurück nach Mariupol zu gehen, um sie zu begraben. Ich erinnere mich, ich komme in die Kirche, ein so starker, kletternder Mann, doppelt so groß wie ich. Er lehnte weinend an der Seite der Kirche. Es war schon am Abend. Ich setzte mich neben ihn, umarmte ihn.
Er hatte seit 2016 in der UdSSR im Donbass gekämpft. Er erzählte von seinen Erfahrungen. Er sagt, er sei ein professioneller Militär. Ich habe gesehen, wie Brüder vor meinen Augen auseinandergerissen wurden. Wir haben das durchgemacht. Psychologisch waren wir darauf vorbereitet. Wir wussten, was wir taten. Unterschreiben, in den Krieg ziehen, um die Ukraine zu verteidigen. Was ich in Mariupol gesehen habe, wie die Eingeweide von Kindern, Frauen, unschuldigen, friedlichen Menschen einfach verstreut wurden. Und das ist alles nur ein Massenphänomen. Er hat nun ja seine Psyche. Sie ist einfach zusammengebrochen. Er schluchzt. Warum? Weshalb? Wie kann das so einfach sein? Es sind nur Menschen, richtig? Es sind nur Menschen, richtig? Okay. Nun, im Krieg tötet das Militär, eliminiert den Feind oder einer deiner Brüder stirbt. Die Leute wissen, dass wir darauf vorbereitet sind. Wir sind Kämpfer. Wenn man sieht, wie große Häuser zu Betongräbern werden und so ein Durcheinander von ungesehenen Menschen. Und es gab viele solcher Geschichten. Ja, es war besonders hart. Fast jede Person, die man durchlief, hatte eine solche Geschichte, denn all diese Bomben flogen einfach auf Häuser, stapelten Häuser und Einfahrten auf. Wir hatten einen Freiwilligen vom Schauspielhaus in unserer Kirche. Er arbeitete im Schauspielhaus. Und es war so, dass er in dem Moment, in dem er dort war, als jemand, der alle Räume des Theaters gut kannte, so etwas wie der Hauptfreiwillige dort wurde. Er hat mir persönlich erzählt, dass er alles mit eigenen Augen gesehen hat, als sie in die Entbindungsklinik kamen und die russische Propaganda sagte, dass nur ukrainisches Militär dort sei. Und er sagt, und sie bringen mir eine Wagenladung Frauen. Und gerade hier ist eine Frau, die mit Blut besudelt ist, und sie starb vor seinen Augen an zahlreichen Wunden. Nun, das ist wahr. Das heißt, sie haben alle schwangeren Frauen, die in der Entbindungsklinik waren. Das war das, was sie machen konnten. Sie haben sie ins Schauspielhaus gebracht, die überlebt haben. Die Entbindungsklinik, ja. Es gab einen Treffer in der Entbindungsklinik und es gab eine Menge Wohnhäuser, ja. Das Schauspielhaus, das komplett bombardiert wurde. Dort waren zu diesem Zeitpunkt mindestens 600 Menschen. Und 3 Tage bevor eine riesige Bombe darauf abgeworfen wurde, zogen sie aus. Einige der Leute konnten fliehen, und auch dieser Freiwillige konnte fliehen. Aber 3 Tage später war das Theater mit allen Menschen und Kindern, die dort waren, völlig zerstört.
Wie sind Sie mit dem, was Sie gehört haben, umgegangen?
Am 3. oder 4. Tag, als wir bereits aktiv Flüchtlinge aufnahmen, merkte ich, dass ich überhaupt nicht damit zurechtkam. Ich bin ein Pastor mit Erfahrung in der Seelsorge, aber auf solche Ereignisse kann man sich nicht vorbereiten und sich daran gewöhnen. Man probiert nicht jede Geschichte aus. Sie geht einem zu Herzen. Das Herz bricht einem einfach in Stücke. Man weint mit fast jeder Person, und man hat einfach keine Worte. Du nimmst es einfach hin, du weinst, du betest. Oh, dass Gott eingreift. Hier, inmitten dieses Grauens, gibt es auch Momente der Freude, als eine Familie zu uns kam, die nicht wusste, wo ihre Kinder waren. Sie blieben in Mariupol. Und wir haben eine Woche lang mit ihnen gebetet. Bei jedem Gottesdienst haben wir mit ihnen zusammen gebetet. Und ich erinnere mich, dass unser Bruder mitten im Gottesdienst einfach geschrien hat. Die Verbindung kam immer wieder zustande. Ich schickte den Kindern eine SMS, um ihnen mitzuteilen, dass sie am Leben waren, dass sie auf dem Weg nach draußen waren. Und er schrie vor Freude, dass wir sie gefunden haben, dass sie am Leben sind. Und alle hatten Tränen der Freude, dass es einen Hoffnungsschimmer gab, dass jemand überlebt hatte. Und das haben wir alle mit den Menschen in der Kirche erlebt. Unser Gottesdienst fand in unfertigen Räumen statt, weil wir die ganze Halle, alles, was mehr oder weniger akzeptabel für die Unterbringung von Menschen im Gebetshaus war, zur Verfügung gestellt haben. An einem bestimmten Tag merkte ich, dass ich damit nicht zurechtkam. Das war der Höhepunkt, an dem etwas in mir zerbrach. Ich dachte, ich würde unangemessen auf alles reagieren, was da passierte. Der Herr stärkte mich, gab mir Kraft, ein innerer Schutz wurde eingeschaltet. Man erlebt immer wieder Menschen, aber man gewöhnt sich schon daran. Aber man merkt, wenn ich jetzt jedes Mal diese Geschichte durch mich durchgehen lasse und Emotionen auslöse, dann ist da viel Wut, innere Wut. Es ist eine unwillkürliche Reaktion. Es ist diese Art von Wut über all das Grauen, das vor sich geht. Es zerreißt einen einfach von innen heraus. Man schüttet es vor Gott aus. Es überwältigt einen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mich darauf einstellen muss, dass das jetzt mein Arbeitsmodus ist. Normalerweise hat man mit einem Menschen alles durchgemacht, irgendein Problem. Aber danach kann man sich ausruhen oder man hat ein paar positive Geschichten. Aber hier, wenn du jede Stunde solche Geschichten hörst und dir klar wird, dass sie nicht enden werden, das ist eine solche Veränderung, dass man sich einfach auf das Schlimmste einstellen muss. Ich weiß nicht, wie akzeptabel dieses Wort ist, aber man muss sich darauf einstellen, dass dies jetzt der Arbeitsmodus ist. Jetzt wird es ein Teil deines Lebens sein. Du musst deine inneren Ressourcen verteilen, um in der Lage zu bleiben, diesen Menschen zu helfen und nicht in eine Art psychische Störung zu geraten oder aus der Ordnung zu geraten. Da wir nicht viel schliefen, wachten mein Ehepartner und ich morgens auf und liefen sofort los, um Lebensmittel zu besorgen, denn es gab keine. Jemand hatte ein Lagerhaus dort stehen. Jemand fing an herauszufinden, dass wir den Menschen in Mariupol direkt in den Geschäften halfen. Sie ließen Tüten mit Lebensmitteln dort stehen, weil sie sahen, was wir taten, was die Kirche tat. Und es war so, als ob wir wüssten, das ist für euch, nehmt es weg, wir sehen es, wir wissen, was ihr tut. Aber es war eine ständige Suche und ein endloser Strom von Menschen, die versuchten, irgendwie zu helfen.
Sie erwähnten einen Bruder aus Ihrer Kirche, der regelmäßig fuhr, mehr als 50 Fahrten dorthin machte, Menschen fuhr, über die Frontlinien ging. Können Sie uns von seinen Erfahrungen und den damit verbundenen Risiken erzählen? Sie sagten, dass es viele Fahrer gab, die jedes Mal an der Frontlinie Dienst taten und dass es viele Straßensperren gab. Welche Risiken waren damit verbunden und was hat Sie dazu getrieben, motiviert, das zu tun?
Er hatte Erfahrungen. Er lebte im Donbass, als der Krieg dort begann. Und er wusste, was passieren würde. Und das hat uns sehr geholfen. Denn er hat uns geholfen, uns im Vorfeld darauf einzustellen, dass er, sobald der Krieg anfing, sagte, oder ich werde in einer Woche die Flüchtlingsströme teilen. Ich weiß das. Mariupol jedenfalls, als sie öffneten, war es geschlossen. Wir haben dafür gebetet, dass die Menschen die Möglichkeit haben zu gehen. Er sagt, es wird eine Flut von Flüchtlingen geben. Wir als Kirche sind bereit, das zu tun. Was können wir tun? Wir müssen uns mit Vorräten eindecken, uns bereit machen, Matratzen auftreiben, jede mögliche Matratze, wo immer jemand sie hat. Weil wir bereit sind, versteckte er sich und fragte, sind wir bereit zu dienen? Denn einige Kirchen haben einfach dicht gemacht und nichts getan. Ich weiß, dass dann nicht nur wir, sondern alle, die Mariupol geholfen haben, ich weiß sogar, dass in Russland, ich habe das persönlich gehört, die Brüder, die Mariupoliten aufgenommen haben, Jeder von ihnen wurde dann vom FSB befragt und sie haben Daten von ihnen verlangt, was für Mariupoliten sie waren und ob sie Militär waren. Es war also möglicherweise schon für, ich meine, ich habe richtig verstanden, dass die Ukrainer, die Berdianer, die Kirchen, die den Einwohnern von Mariupol geholfen haben, sie bei sich aufgenommen haben und ihnen weitergeholfen haben, dass sie mit Waffengewalt und in Gefahr waren und dass die Russen, die russischen Truppen das nicht wollten. Zu dem Zeitpunkt, als wir halfen, gab es noch keine Strukturen, um dies zu überwachen. Es gab nur reguläre russische Truppen, die sich aber nicht persönlich in das Leben in der Stadt einmischten. Es gab pro-ukrainische Kundgebungen, aber buchstäblich einen Monat später, als OMON und FSB schon da waren, waren sie schon. Sie entführten Menschen, schlugen Menschen, bedrohten Menschen und führten bereits eine interne Säuberungsaktion durch. Als wir also die Einwohner von Mariupol empfingen, gab es keine unmittelbare Bedrohung, aber es gab ein Verständnis dafür, dass jeder, der hilft, der etwas in der Stadt tut, aktiv eine Art soziales Ehrenamt hat. Diese Leute sind misstrauisch, denn wenn man Lebensmittel hat, vermuten sie, dass man einen Kanal aus der Ukraine hat, also Waffen mitbringt, also die Guerilla unterstützt, also das Militär aus Mariupol herausbringt. All diese Anschuldigungen gingen direkt an die Maschine. Als wir damit begannen, verstanden wir, dass es sich um eine aktive Position handelte, denn die Stadt war praktisch ausgestorben und jeder hatte Angst, sich zu zeigen. Und was wir sahen war, dass alle Hilfe, die geleistet wurde, unter russischer Flagge stand. Und wer auch immer etwas auf eigene Faust unternahm, das gefiel ihnen nicht. Sie hatten sofort Verdacht geschöpft. Und später, nach einem Jahr oder 6 Monaten, wurde alles offensichtlich. Die Befürchtungen wurden sozusagen bestätigt. Das heißt, es gab ein inneres Verständnis, als dieser Bruder mich fragte, bist du bereit? Wir werden den Menschen helfen. Wir werden die Menschen herausholen. Die Fahrer kommen zu uns. Der Fahrer sollte eine Unterkunft für die Nacht bekommen. Alle Leute, die aus Mariupol kamen, kamen zu unserer Kirche. Wir hatten einen solchen Knotenpunkt. Alle Menschen aus Mariupol reisten zu uns, übernachteten, lebten und warteten auf das Auto. Der Fahrer kam an, er musste die Nacht verbringen, sich ausruhen, eine Kleinigkeit essen. Er übernachtete in unserer Kirche, die für die Menschen gekommen war, für die Menschen aus Mariupol. Und je weiter wir kamen, desto mehr wurde uns klar, dass wir in der Stadt bekannt waren, dass wir die Aufmerksamkeit auf uns zogen. Und das konnte Folgen haben. Ich habe mich immer gefragt, ob ich auf die Konsequenzen vorbereitet war. Aber dieser Text, die Rettung der zum Tode Verurteilten, war für diesen Bruder ein Lebensmotto im Allgemeinen. Wenn ein Mensch dem Untergang geweiht ist, kann ich ihn herausführen, ihm helfen. Ich bin schon verpflichtet, es zu tun. Ich kann helfen, und ich tue es nicht. Derjenige, der versteht, tut Gutes und tut nicht diese Sünde. Und so ist diese Überlegung, dass dieses Gute, egal was es kostet, es war, und wir haben es aufrichtig getan, von Herzen. Und trotz aller Konsequenzen bereue ich nicht, dass wir es getan haben. Es kam nie der Gedanke auf, dass wir besser dran gewesen wären, wenn wir uns still hingesetzt hätten und niemand uns berührt hätte. Für diesen Bruder war er ein großer Segen für unsere Gemeinde, denn er war derjenige, der uns ermutigte und half, alles, was wir für diese Hilfe brauchten, im Voraus vorzubereiten. Und als wir verstanden, dass diese Busse und Flüge nur sehr selten kamen, weil die Russen sie behinderten, blockierten und stornierten. Die Flüge mussten häufig stattfinden, weil es Tausende und Abertausende von Menschen gab. 2 Busse kamen, 2 Busse holten 100 Menschen ab. Das konnte nicht aufgefangen werden. Deshalb gab es Fahrer, die anfingen mitzufahren, weil es einen großen Bedarf gab. Und als der Bruder merkte, dass wir eine Kirche wieder aufgebaut hatten, fing alles an, als die Kirche von einem Mann mit einem blauen Auge verwundet wurde. Und jeder Tag hätte schlimme Folgen für ihn haben können. Und er fasste einen Entschluss. Er hatte ein altes Auto, ein verrottetes Auto, ein chinesisches Auto. Es hatte einen gerissenen Schweller in der Mitte. Es sah aus, als würde es in 2 Teile zerbrechen. Aber er nahm die Leute mit, die zuerst behandelt werden mussten, und er wollte sie rausholen. Er brachte sie über die Frontlinie, und beim ersten Mal wurden sie von Granaten getroffen. Eine Mine explodierte vor ihnen, oder es gab einen Einschlag, und überall auf der Strecke lagen Splitter. Du fliegst mit der Höchstgeschwindigkeit, die dieses Auto überleben kann, weil du nicht anhalten kannst, und du kommst in eine beschossene Zone, keine Chance. Und er sagt, ich habe gemerkt, dass es eine Explosion und Schrapnell vor mir gab, dass meine Räder nicht durchkommen. Jetzt werden alle meine Räder abfallen und wir werden hier sterben. Und ich schreie und bete einfach laut. Und er sagt, ich weiß nicht, durch welches Wunder oder die Rückseite des Autos war nicht weit hinter und das Auto gemusterten Welle geworfen. Ich habe das Gefühl, das Auto hob sich und wir überschlugen uns, denn der hintere Teil hatte eine beschädigte Stoßstange. Es ist, als wäre etwas in der Nähe des Hecks explodiert und das Auto hat uns in einer Art Musterwelle umgeworfen. Wie auch immer, wie durch ein Wunder Gottes, sprangen sie über die Stelle, wo die Explosion war. Die Räder waren intakt und sie fuhren davon. Es war seine erste Fahrt. Er wurde an etwa 30 Kontrollpunkten ausgelacht, manchmal auch mehr. Ja, das sind nur die russischen Kontrollpunkte. Es gibt Tschetschenen, es gibt Burjaten und jeder von ihnen, es spielt keine Rolle, ob du vor 5 Minuten warst, du wurdest bereits durchsucht. An jedem Kontrollpunkt, geh raus, mach alles aus, zieh dich aus, sie sehen sich die Tätowierungen an, sie sehen diese Demütigung, diese ständigen Drohungen und so weiter. Es ist also psychologisch sehr schwer. Als er das erste Mal aus Saporoschje zurückkam, die Kirche von Saporoschje, auch unsere Kirche, hat diesen Dienst aktiv angenommen. Sie bereiteten uns eine Menge Lebensmittel, Hilfe, die aus Europa kam, um uns in der Kirche zu helfen. All das haben sie für ihn vorbereitet. Als er kam, brachte er Leute mit, belud den größten Wagen mit Medikamenten, Hygieneartikeln, Grundnahrungsmitteln für Babys und brachte ihn zurück. Als er das erste Mal kam, dachte ich, er würde nicht mehr kommen. Aber Bo gab ihm eine solche Entschlossenheit. Er sah dies als seine Berufung. Er fühlte es. Und dann haben sie ihm in Saporoschje geholfen. Sie haben ihm einen Kleinbus gegeben. Und er begann, ihn regelmäßig zu transportieren. Er organisierte Konvois. Denn andere Leute, wir sind nie ohne Gebet gereist. Er sagte immer, dass ich ohne Gebet nirgendwo hingehen würde. Und selbst wenn wir Leute für eine Reise auf dem Platz in der Stadt versammelten, wussten andere, dass Gläubige unterwegs waren und versuchten, sich ihm anzuschließen, um gemeinsam zu fahren. Und wir versammelten alle und sagten, dass wir nur mit Gottes Gunst gehen würden. Er bat mich immer, dass der Pastor beten sollte. Wir würden ohne Gebet nirgendwo hingehen. Und das wussten die Leute. Und es lag auch eine gewisse Herrlichkeit Gottes darin, dass die Leute verstanden, dass die Kirche betete, dass wir beteten, dass wir mit Hoffnung auf Gott gingen. Hier. Und er hat ganze Kolonnen organisiert und Leute aus Berdjansk herausgeholt, hat sie begleitet.
Ihre persönlichen Erfahrungen im Zusammenhang mit Drohungen, Folter, verlorener Haft, was Sie geschrieben oder unter anderem gesagt haben, ist entsetzlich. Als Sie sagten, dass Sie später, als die OMON anfing zu arbeiten, der FSB anfing zu arbeiten, die russischen Strukturen anfingen zu arbeiten, die Säuberung anfing, fielen Sie auch darunter, als eine aktive Kirche, als ein Pastor. Wie haben wir in dieser unglaublich schwierigen Zeit Kraft gefunden und unseren Glauben bewahrt? Es ist eine Versuchung, es ist gleichzeitig eine Frage, warum Gott das zulässt, obwohl wir nur dienen, nur arbeiten, nur gute Taten tun. Was haben Sie dort erlebt und wie war Ihr Glaube, welche Rolle hat Ihr Glaube bei all diesen Erfahrungen und dem Aushalten all dessen gespielt?
Vor dem Krieg haben wir viel über das Leiden gesprochen. Wir haben gepredigt. Ich habe selbst gepredigt. Es ist eine gute Theorie, aber es ist keine schlechte Theorie. Und man denkt immer noch irgendwo, innerlich, was würde ich tun? Über Helden des Glaubens nachdenken, über andere Länder, in denen es Verfolgung gibt. Davon gibt es viele in muslimischen Ländern. Und man hört diese Geschichten, man betet für einige von ihnen und versucht, sich in ihre Lage zu versetzen, so wie ich es tun würde. Deshalb hat mir Charles Schlegens Satz sehr gefallen. Wenn dein Glaube dir im Sturm des Leidens keinen Halt gibt, dann ist dein Glaube wertlos. Wenn der Anker dich nicht auf den Wellen hält, erfüllt er seine Funktion nicht. Deshalb beginnt der Glaube in den Momenten der Stürme, der Prüfungen, der Versuchungen, wirklich zu wirken. Man merkt, ob er da ist und ob er echt ist. Es ist also eine Manifestation des Glaubens und wahrscheinlich das Ergebnis dessen, was man geglaubt hat, was man gepredigt hat, was man gefordert hat, wie sehr man es wirklich lebt. Als wir das verstanden, als der erste Überfall auf die Kirche stattfand, als ich mich das erste Mal mit einer Waffe in der Hand wiederfand, als sie mich umluden, ein Maschinengewehr auf mich richteten und mir drohten, mich zu erschießen. Ja, da hat sich nach ein paar Tagen der Verhöre und Begegnungen ein sehr unangenehmes Gefühl. Sehr unangenehm, sehr heimtückisch, eine besondere Form der Angst in meiner Seele festgesetzt.
тебя уже сейчас, прямо сейчас не направляет автомат, но вся твоя жизнь, каждую секунду, она как будто под прицелом.
Man merkt, dass nicht gerade jetzt ein Maschinengewehr auf einen gerichtet ist, aber das ganze Leben lang, jede Sekunde, ist es so, als ob es im Fadenkreuz wäre. Du hast nur immer das Gefühl, dass es auf dich gerichtet ist und in jedem Maße schießen kann. Wenn man also schon im Fadenkreuz der FSB-Struktur ist, lassen sie einem keine Ruhe. Man merkt, dass man komplett verwanzt und überwacht wird. Ich erinnere mich, dass wir mit einem Bruder in Smeltopol darüber gesprochen haben, dass wir jetzt lernen müssen, in einer Falle zu leben, in Schlingen, zu lernen, im Fadenkreuz zu leben. Bei jedem Wort, das du sagst, denke darüber nach, was du sagst, mit wem du sprichst, wen du anrufst, wem du dich öffnen solltest, wem du vertrauen solltest. Zwei Telefone sind Pflicht. Man versteckt alles, was man sieht, wem man schreibt. Jedes Mal, wenn man das Haus verlässt, denkt man an eine Durchsuchung, mit der ich nicht gerechnet habe. Ukrainische Literatur, der kleinste Hinweis auf ukrainische Symbole. Für all das kann man zumindest verprügelt werden. Ich weiß noch, wie ich den Anruf von der FSB bekam, dass sie in dieser Zeit Fahrer suchten. Fast alle Fahrer sind gefoltert worden, brutal gefoltert. Fast jeder von ihnen, Männer, Frauen, sie haben alle verdächtigt. Als sie dann zu mir kamen, zeigten sie mir einige Bilder und verlangten, dass ich ihnen von anderen Schädlingen erzähle. Das ist mein besonderer Dank an Gott, dass in diesen anderthalb Jahren, die Gott bewahrt hat, niemand wegen meiner unnötigen Worte verletzt wurde. Es war eine besondere Erfahrung, eine besondere Angst, dass ein unbedachtes Wort die Ursache für die Folter und das Leid eines Menschen sein könnte. Selbst wenn Menschen Verwandte haben, die der ZSU zuhören oder in irgendeiner Weise mit der Ukraine, mit der Armee verbunden sind, war dies ein Grund, diese Verwandten zu foltern und zu schlagen. Es gibt einen konkreten Fall in unserer Kirche, nachdem wir weggegangen waren. Mein Vater wurde zusammengeschlagen. Er war blau angelaufen, nur weil sie für seinen Sohn herausgefunden haben, dass sein Sohn irgendwo in den Strukturen war, direkt in der Armee, irgendwo bei der Polizei. Aber sie arbeiteten in der Ukraine. Ich erinnere mich, wie ich im Auto saß und wartete. Sie sagten mir sogar, wir werden jetzt kommen. Und du weißt nicht jedes Mal, wie dieses Treffen mit ihnen enden wird. Denn es gibt keine Gespräche. Es gibt keine Einstellung zu dir als Person. Es gibt Drohungen. Wir werden dich töten. Wir werden dich erschießen. Die Familie wurde manipuliert und bedroht. Es ist ein ganzes Gespräch von Anfang an. Es gibt kein Vorspiel, keine menschliche Verbindung. Es wird alles mit der Erde verglichen. Und ich spüre, wie die Angst mein Herz erfüllt. Aber ich will keine Angst haben. Ich möchte auf Gott vertrauen. Ich weiß, dass Gott stark ist. Aber diese Emotion, die starke Emotion der Angst, die du spürst, sie ergreift dich, sie lähmt dich. Und man will nicht würdig sein, auch nur irgendein Leiden mit Würde anzunehmen, als Diener Gottes. Ich erinnere mich, dass ich etwa eine halbe Stunde auf sie gewartet habe, als sie sagten, wann sie kommen würden. Und ich saß im Auto und wiederholte nur ein Wort. Herr, ich bin nicht in ihrer Macht. Ich bin in deiner Macht. Du bist mein Herr. Ich bin nicht in ihrer Macht. Ich bin in deiner Macht. Du hast die Herrschaft über mich. Meine Seele gehört dir. Sie haben keine Macht über mich. Ich fürchte dich, nicht sie. Fürchte mehr das, was Seele und Körper zur Hyäne zurückbringen kann, als das, was Leiden verursachen kann. Das ist die gute Gottesfurcht. Sie überwindet die Menschenfurcht, die Angst vor den Menschen. Und so war das mein innerer Kampf. Täglich, jede Sekunde. Denn sie kamen, aber sie haben die Kirche noch nicht geschlossen. In einer halben Stunde werde ich vor den Gottesdienst gehen, vor meine Leute, und ich muss sie ermutigen. Ich muss Vertrauen in sie aufbauen. Und ich will nicht heucheln. Ich will es aufrichtig tun. Es war immer mein innerer Kampf, zuerst meine eigenen Dämonen zu besiegen, um den Menschen zu helfen, mit ihren eigenen fertig zu werden. Und es war hart, aber es war ein gutes. Ich bin Gott dankbar für Freunde. Gott hat uns gute Menschen um uns herum gegeben, die uns einfach unterstützt haben und immer für uns da waren. Immer. In den schwierigsten Momenten hat eine Familie einfach, und es war ein großer Segen für uns. Von der Kirche, ja. Sie sind vor nicht allzu langer Zeit in unsere Kirche eingezogen. Ich kannte sie noch nicht sehr gut als Menschen, aber sie haben sich gezeigt. Es ist einfach so, dass Gott diese Leute für uns an den richtigen Platz gestellt hat. Denn als ein Bruder hier anfing zu bringen, wurde Gottes Hilfe auf diese Weise genutzt. Eine andere Familie auch. Wir kannten uns nicht besonders gut, aber in einer Zeit wie dieser manifestieren sich Menschen. Und wenn sie es getan hätten, wäre es für mich wahrscheinlich nicht so schwer gewesen, das alles durchzustehen. sie einfach in der Nähe zu haben. Wenn die FSB zu dir kommt und du nicht weißt, wie es enden wird, ist nicht jeder bereit, sich anzubieten und zu sagen, Herr Pfarrer, lassen Sie uns mitkommen und einfach neben Ihnen stehen. Normalerweise wollen sich die Leute nicht vor uns stellen, aber sie waren sogar bereit, dieses Leiden mit uns zu teilen. Und die Tatsache, dass sie einfach nebeneinander stehen und beten, macht ihnen keine Angst. Es ist nicht nur während des Gottesdienstes. Wir lebten sozusagen in einem Haus des Gebets. Es wurde uns verboten, Hilfe zu leisten. Und sie haben uns eine letzte Warnung gegeben, dass, wenn wir unsere freiwillige Arbeit fortsetzen würden, sie, das ist es, was sie sagten, die letzte Warnung, dann werdet ihr nicht mehr lebend herauskommen. Wir mussten also aufhören, den Menschen zu helfen. Wir mussten sagen, dass wir keine Menschen mehr annehmen und helfen können. Und in diesen Momenten, das war ein besonderer Segen für mich. Das Vertrauen in Gott, der ständige Kampf mit der inneren Angst und die Unterstützung von Freunden haben uns, glaube ich, geholfen, uns zu zeigen.
Sie haben davon gesprochen, dass Sie beim Beten in einer Gefängniszelle die unglaubliche Offenheit Gottes erlebt haben. Ich kann Ihnen etwas genauer sagen, was das für ein Gefühl war, diese Erfahrung, die Sie in diesem Moment gemacht haben, und wie es vielleicht Ihren Glauben, Ihre Weltsicht, Ihren Glauben beeinflusst hat. Das Gefühl dieser besonderen Gottesnähe.
Zu der vorherigen Frage fällt mir noch ein weiterer Punkt ein. Während des Krieges konnte ich nichts aus der Bibel lesen. Ich konnte es nicht. Außer das Buch der Psalmen. Denn dort brachten besondere Menschen ihre Gefühle zum Ausdruck, ihre Wut, ihren Groll, ihr Unverständnis gegenüber Gott. Sie schütteten das alles aufrichtig vor Gott aus. Es war das einzige Buch, das ich lesen konnte. Ich weiß nicht. Ich habe von vielen Gläubigen gehört, dass es schwer war, die Botschaften zu lesen. Die ganze Seele ist so viel Schmerz. Jemand sagte, schrieb ihnen, dass dies ein Erste-Hilfe-Kasten für Gläubige sei. Das ist es in der Tat, dieser Erste-Hilfe-Kasten, den sie aufschlagen. Und es war nur durch Gott, dass dieses Buch benutzt wurde. Es war auch eine Quelle des großen Trostes, zu sehen, wie David mit seinen Ängsten kämpft, die Bedrohung des Lebens, von Saul gejagt zu werden. Und wenn man das liest, dann klingen all diese Erfahrungen in einem nach, werden im Herzen lebendig, weil man genau so ist, auf der Flucht vor seinen Saulus, vor seinen Mördern. Und das war auch für mich ein großes Element des Trostes. Das ist das Buch der Psalmen. Als ich in einer Gefängniszelle saß, wusste ich nicht, was als nächstes mit dir und deiner Familie geschehen würde. Ich hörte viele Geschichten von Menschen, die gefoltert wurden. Zu dieser Zeit war unser Bruder, der Pfarrer, immer noch dort. Er war 43 Tage lang verschwunden und wir wussten nicht, was mit ihm passiert war. Auch er wurde gefoltert und es war nicht klar, ob er noch lebte und mich wegbringen. Und innerlich stimmte ich mich auf die Möglichkeit ein, dass ich hier nicht mehr herauskommen würde, ob ich bereit war, Gott zu begegnen. Das Beispiel der Brüder und ihrer Loyalität in der Sowjetunion hat mich als junger Mann inspiriert. Ich habe ein Buch von Nikolai Sitzow gelesen, einem der Soma. Falls es jemand weiß, als er jung war, wurde sein Glaube auf die Probe gestellt. Ein General stellte seinen Glauben auf die Probe und brachte ihn in den Wald, um ihn zu erschießen. Und er bat um ein Gebet. Sein Gebet, wie er es das letzte Mal dort beschreibt. Und er wollte ihn zur Arbeit mitnehmen. Und er wollte ihn nur testen, um zu sehen, ob er wirklich gläubig war. Wird er Gott aufgeben? Und diese Momente, ich bin mit solchen Büchern aufgewachsen. Aber natürlich ist es eine Sache, sich von diesen Geschichten inspirieren zu lassen. Und wenn man sie durchlebt, ist es ein bisschen anders. Aber gleichzeitig sind diese Beispiele in deinem Herzen. Und du willst dich wirklich darauf einstellen. Und Gebet ist alles, was es gibt. Das Gebet, die Gemeinschaft mit Gott, das ist wahrscheinlich das Lebendigste, was mir während der ganzen Zeit der Besatzung und des Krieges klar geworden ist. Es ist die Tatsache, dass die echte Gemeinschaft mit Gott alles ist, was man hat. Es gibt nichts anderes. Wenn du sie hast, hält sie dich aufrecht und hebt dich aus deinen Ängsten heraus, in deinen Kämpfen. Wenn du sie nicht hast, ist es für dich unmöglich durchzuhalten. Vor allem im Gefängnis, in der totalen Isolation, ist dies die Essenz deines Lebens, diese Gemeinschaft mit Gott. Ich habe stundenlang in dieser Zelle gebetet und in einem solchen Moment des Gebets. Ja, ich habe etwas erlebt, was ich noch nie erlebt habe. Es war eine körperliche Empfindung. Das ist sehr selten im Leben. Es war das einzige Mal, dass ich eine so lebhafte Empfindung hatte. Eine körperliche Empfindung der Gegenwart Gottes. Es war, als ob die ganze dunkle, düstere, schreckliche Kammer, als ob ihre Wände verschwanden. Ich spürte körperlich die Gegenwart von Menschen, Engeln, Tausenden. Ich spürte einfach alles um mich herum. Und ich fühlte eine physische Umarmung, eine Umarmung von vielen. Ich ahnte es. Ich wusste, dass die Information verbreitet worden war. Und normalerweise wurde ein Gebetsanliegen auf Facebook gesendet, wenn einer der Brüder entführt wurde. Ich wusste, dass es viele Gläubige gab, die für mich beteten. Ich wusste, dass die Gemeinde betete. Ich wusste, dass sie in der Stube standen. In diesem Moment spürte ich körperlich Tausende von Gebeten für mich. Dies ist eine besondere Erfahrung, die wahrscheinlich ein großer Meilenstein in meinem Herzen bleiben wird. Ich möchte Gottes Gegenwart erfahren, aber ich möchte nicht durch die Umstände gehen, um sie zu erfahren. Aber ich glaube, dass Gott gerade in diesen Momenten eine besondere Unterstützung gibt. Und ich bin Gott dankbar, dass er mir diese Unterstützung gegeben hat, als ich diese Kraft des Gebets, diese Umarmung, diese Gegenwart Gottes erfahren habe. Das Herz ist übergeschwappt, voller Frieden. Es ist einem egal, wo man in der Zelle sitzt und was morgen mit einem geschieht. Man spürt einfach Gott. Man weiß, dass man sein Kind ist, dass man in seinen Händen ist.
Vielen Dank. Was waren die Hauptprobleme, mit denen Ihre Kirche konfrontiert war, als Ihnen verboten wurde, sich in der Kirche zu treffen? Das kirchliche Leben war vorbei. Wie sind Sie damit umgegangen und wie haben Sie Ihr Gemeindeleben weitergeführt? Oder war das das Ende?
Wir haben verstanden und wir danken Gott für die Brüder unserer Kirche, dass sie genau die Überzeugung hatten, dass die Kirche in keiner Weise aufgehalten werden sollte. Sie hatten die Erfahrung gemacht, viele von ihnen in der Region Donetsk. Wir haben viele Migranten, wie ich schon sagte, dass die Kirchen, die komplett geschlossen wurden, danach nicht wieder geöffnet wurden. Ein Teil der Unterstützung bestand darin, dass ich immer wieder gesehen habe, dass das Werk Gottes großen Schaden erleidet, wenn die Geistlichen ihr Herz der Angst überlassen und anfangen, auf der Grundlage von Angst und ihrer eigenen Sicherheit zu handeln. Denn selbst in der Region Donetsk konnten die Kirchen überleben, blieben erhalten, dienten weiter. Und die Kirchen, die geschlossen wurden, wurden fast für immer geschlossen. Und wenn wir jetzt einfach den Dienst einstellen, wird es ein Sieg des Teufels sein. Es wird. Das Wort Gottes darf nicht aufhören zu arbeiten, zu säen. Das war sehr ermutigend für mich. Es ist eine innere Überzeugung, der ich absolut zustimme, dass Gott uns bewahrt, wenn wir mutig sind und sein Werk tun. Auf diesen Schritt der Entschlossenheit reagiert Gott immer und vollbringt ein Wunder. Aber es ist immer eine Antwort auf unser Risiko, dass wir einen Schritt des Glaubens machen. Wir sind bereit, ein Risiko für den Herrn einzugehen, weil es das Richtige ist. Und so soll es sein. Es ist wie ein Sprung, ohne Fallschirm. Und Gott fängt ihn immer auf. Gott gibt seinen Schutz. Das sehen wir überall in der Bibel. Aber zuerst müssen wir den Schritt tun, uns zu entscheiden. Wir müssen Gott zeigen. Wir sind bereit. Dann greift Gott ein. Und wenn wir darauf warten, dass die Dinge besser werden, es wird nie perfekte Bedingungen geben. Wir haben das sehr deutlich gesagt. Wir haben uns gegenseitig darin bestärkt. Das war für mich eine ständige Ermutigung. Es waren ihre Erfahrungen, ihre Ermutigung. Wir haben das also verstanden. Schon in der Silvesternacht, als wir anfingen, gab es ein spezielles Setup, als ob alles in Etappen ablaufen würde. Zuerst werden die Fahrer erwischt, verstehen wir, dann die Lehrer. Und gefoltert, abgeführt, zur Arbeit gezwungen. Mütter wurden in Gewahrsam genommen, mit Repressalien bedroht, wenn jemand nicht zur Arbeit ging. Es gab also auch solche Momente, das ist sehr hart. Dann übernahmen sie die Kirchen. Es kam eine gewisse Zeit, und sie waren schon FSB, aber mit Erfahrung. Sie kannten die Bibel gut. Sie kannten alle Nuancen. Sie waren sehr versierte Leute. Und sie begannen, in Kirchen zu gehen. Eine Baptistenkirche wurde geschlossen. Sie nahmen die Schlüssel zum Gebäude weg. Einer anderen Kirche wurden die Perlen weggenommen. Sie stahlen die gesamte Ausrüstung. Sie nahmen die Schlüssel weg. Sie verboten den Leuten, das Gebäude zu betreten. Unter der Bedingung, dass sie keine Registrierung haben. Ihr müsst euch alle russische Pässe besorgen und euch registrieren lassen. Zu unseren Bedingungen. Dann werden wir euch erlauben, weiterzumachen. Wir haben diese Welle nicht abgewartet. Und als eine oder zwei Kirchen geschlossen wurden, wurde uns klar, dass dies... Einige Kirchen wurden sofort beschlagnahmt. Charismatische Kirchen wurden gleich in den ersten Tagen weggenommen. Und die baptistischen Kirchen konnten noch einige Zeit, 6 Monate, weiterarbeiten. Sie beschlagnahmten das Gebäude, das Eigentum, keine Rückgabe, eine Kirche. Es gab viele Kirchen in einem großen Gebäude. Sie versuchten sogar, sich registrieren zu lassen, aber das Gebäude gefiel ihnen. Sie legten eine Granate auf den Pastor, beschuldigten ihn und schließlich nahmen sie das Gebäude trotzdem und eröffneten einige. Das ist eine weit verbreitete Praxis. Wir haben viele Gebetshäuser in der Region, Saporischschja, besondere Gebetshäuser. Gläubige haben gute Gebetshäuser. Gläubige beobachten das Haus Gottes und sie nehmen alles auf einmal für ihre Bedürfnisse, was immer sie brauchen, persönlich oder öffentlich. Sie haben Kreuze abgeschnitten. Sie haben die Gesichter ihrer Helden auf das Gebetshaus gemalt. Krieger, die für die DNR gekämpft haben. Sie haben die ganze Kirche bemalt. Sie haben die Gebetshäuser unglücklich gemacht. Sie haben sich dort zum Leben und für bequeme Bedingungen eingerichtet.
Und Sie als Kirche sind in den Untergrund gegangen?
Ja, wir haben nicht auf ein Treffen gewartet. Das wollte ich nicht. Ich habe so viel wie möglich vermieden. Ich wusste, was Sie suchten. Sie haben mich sogar gefragt. Es sind diese Strukturen, die in den Kirchen sind. Wir wissen, dass es einen solchen Pastor gibt, sagten sie mir. Vielleicht kannst du kommen und mit ihm reden. Ich wollte so wenig wie möglich mit ihnen zu tun haben. Wir nahmen alles mit und schlossen das Gotteshaus einfach ab. Im Gotteshaus wurden Fenster eingeschlagen, Schlösser aufgebrochen, ein Haufen Militär. Die Nachbarn sagten, dass es Durchsuchungen gab. Aber wir waren nicht da. Wir haben dann in aller Ruhe die Fenster repariert und sind einmal in der Woche vorbeigekommen, um das Gebäude zu warten, ob alles in Ordnung ist. Dann wahrscheinlich ein Nachbar, der uns verraten hat, weil wir seine Beziehung kannten, ein alkoholabhängiger Mann, der die Kirche immer mit Dreck beworfen hat, obwohl wir ihm viel Gutes getan haben. Und weil in der Sekunde, in der die Schwestern kamen, das FSB kam und mich anrief, ich konnte nirgendwo hingehen. Sie beschuldigten uns, illegal gesammelt zu haben, weil sie es auf dem Tisch gesehen hatten. Die Schwestern hatten sich gerade versammelt, nachdem sie aufgeräumt hatten, um Psalmen aus der Kollekte zu singen. Und sie sagten, das sei bereits ein Verstoß gegen alle Gesetze. Es sei eine religiöse Versammlung. Sie beschlagnahmten die Sammlung wegen des Verdachts auf Extremismus, wegen des Inhalts, wegen der Kontrollen. Sie nahmen alle Kirchendokumente, Siegel, beschlagnahmten sie. Gott sei Dank haben sie uns die Schlüssel nicht abgenommen, denn wir waren dabei, das Gebäude fertigzustellen. Und wir begannen, als Privathaus zu bauen. Und vor dem Krieg hatte ich gerade damit begonnen, die Dokumente neu auszustellen, sodass es bereits Eigentum der Kirche sein würde. Aber wir hatten keine Zeit mehr. Also wurden die Dokumente abgetippt. Und als sie das sahen, war es so, dass sie uns die Schlüssel nicht weggenommen haben. Und so hatten wir weiterhin Zugang zum Gebetshaus. Wir konnten dort weiterhin eine gewisse Ordnung aufrechterhalten. Wenigstens war es nicht ihr Platz, wo sie schon ihre Lagerhäuser und so weiter eingerichtet hatten. Die Kirche ging in den Untergrund. Ja, wir gingen in kleine Gruppen. 3, 4 kleine Gruppen. Wir haben die Kirche zersägt. Wir Gläubigen haben unsere Häuser gegeben. Wir haben versucht, uns an verschiedenen Orten zu treffen. Nicht zweimal hintereinander am gleichen Ort, sondern abwechselnd. Alles, was ich in den Büchern gelesen habe, die Einsätze, mit denen ich aufgewachsen bin, all das war für mich eine so inspirierende Geschichte, die schon lange her ist. Es ist alles wieder in unser Leben zurückgekehrt. Die Suche nach dem Aufenthaltsort, die Sperrung der Stadt, es gibt einige Inspektionen. Meine Brüder und ich sind in Kontakt. Wir gehen nicht dorthin, wir reden nicht dort. Wir haben versucht, mehr oder weniger mündlich zu reden, bedingt, wo es einen Gottesdienst gibt, wo es etwas gibt. Denn es gab regelmäßig Durchsuchungen und große Menschenansammlungen in den Häusern. Das war schon ein großer Grund für sie, Probleme mit uns zu haben. Die Kirche ging in diesen Modus über. Und ist sie immer noch in diesem Modus? Sie versuchen es jetzt. Sie versuchen es. Sie haben ein paar Treffen im Gebetshaus abgehalten. Sie warten auf eine Reaktion. Bis jetzt gab es keine Inspektionen, nichts.
Sie gehen also wieder in die Kirche?
Ja. Einmal in der Woche versuchen sie sich zu versammeln, damit das Gebäude uns gehört. Ein Bruder sagte, ich sei bereit, die volle Verantwortung zu übernehmen, falls etwas passiert. Wem gehört das Gebäude? Jemand anderem. Wir haben das Gebäude an uns selbst vermietet, damit wir den Vermieter nicht verarschen. Der andere Bruder sagte, wenn etwas passiert, bin ich bereit, die Verantwortung als Organisator zu übernehmen. Es war seine persönliche Initiation, denn alle machten sich Sorgen. Was wäre, wenn, wer, Wie?
Wie unterstützen Sie, der Sie in Holland leben, Ihre Kirche, wenn es um die Sicherheit in Europa geht? Gibt es einen Kontakt, eine Beziehung? Wie ist Ihre Beziehung zur Kirche jetzt?
Ja, Gott sei Dank. Solange es Internet gibt, obwohl ständig die Gefahr besteht, dass YouTube und das Internet abgeschaltet werden. Es geht darum, ein solches internes System zu schaffen, ein Mini-Nordkorea. Es wird ständig darüber gesprochen, aber im Moment bleibt die Gelegenheit bestehen und wir nutzen sie. Ich halte jede Woche Zoom-Treffen mit der Gemeinde ab, die in Berdyansk geblieben ist, und mit unseren Gläubigen, die nach Europa gegangen sind. Es sind auch viele Leute gegangen, etwa die Hälfte der Gemeinde. Wir treffen uns einmal in der Woche, um uns gegenseitig zu unterstützen. Nicht jeder in Europa hat die Möglichkeit, in Berdyansk zu kommunizieren. Viele werden sehr vermisst und es gibt einen Bedarf dafür. Regelmäßig treffe ich mich mit Brüdern, um sie zu unterstützen und mit ihnen zu beten. Das ist für mich sehr wichtig. Diejenigen, die dort geblieben sind, konnten nicht gehen. So haben wir, Gott sei Dank, diese Verbindung, diese Kommunikation, die Möglichkeit, gemeinsam zu beten.
Eine letzte Frage, vielleicht im Hinblick auf Ihre Erfahrungen. Welchen Satz oder zwei möchten Sie unseren Lesern und Zuhörern mit auf den Weg geben?
Der beste Weg, uns auf alle Prüfungen vorzubereiten, ist die Arbeit an unserer Beziehung zu Gott. Sie ist das höchste Juwel. Und wenn alle Fundamente in Ihrem Leben zerbrochen sind, ist es das Fundament, das Sie auf den Beinen hält. Entwickeln, stärken, investieren Sie also Zeit und Möglichkeiten in Ihre persönliche, aufrichtige, tiefe Beziehung zu Gott. Denn mit einem lebendigen Glauben an Jesus, der mich stärkt, kann ich alles tun. Ein lebendiger Glaube wird stehen und allen Schlägen widerstehen. Gott ist treu. Gott ist treu. Entwickeln Sie also eine Beziehung zu Gott. Haben Sie ein offenes Herz für den Schmerz und die Bedürfnisse um Sie herum. Werden Sie nicht müde. Helfen Sie. Unterstützen Sie. Bemitleiden Sie sich nicht selbst in diesem Sinne. Verschließen Sie sich nicht völlig. Manchmal muss man sich selbst überwinden und sich erholen. Aber man muss ein offenes Herz für den Schmerz der anderen haben. Und verlieren Sie nicht die Hoffnung. Wir beten, und solange Gott auf dem Thron sitzt, sind Wunder möglich und nichts ist unmöglich. Gott regiert für immer, also verlieren wir nicht die Hoffnung auf Gottes Antworten, auf Gottes Eingreifen, auf die Wiederherstellung der Gerechtigkeit in unserem Land. Dass Gott eingreift und das sichtbare und offensichtliche Böse bestraft, das in Form der russischen Aggression über uns gekommen ist. Wir haben die Hoffnung, dass Gott gerecht ist und dass er nicht schweigt.
Wie Sie sagten, Hoffnung auf eine gerechte Welt. Vielen Dank für deine Worte, dafür, dass du deine Gefühle, deine Gedanken und deine Erfahrungen mit uns teilst. Möge Gott sie segnen.
Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes Mission sind. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne oder schreiben Sie uns eine Bewertung. Damit helfen Sie, dass noch mehr in Gottes weltweites Wirken mit hineingenommen. Übrigens, dieser Podcast ist werbefrei und kostenlos und das bleibt er auch. Die Arbeiten der Allianzmission werden ermöglicht durch Spenden. Unterstützen auch Sie uns gerne mit Ihrer Spende unter allianzmission.de/spenden.